ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Da sind wir wieder.
Ja.
Und wir freuen uns wie Bolle, dass ihr zuhört.
Ja, wir freuen uns aber aus einem anderen Grund. Und ich sitze mit einem ganz anderen Gefühl vor dem Mikrofon, denn wir sind die Eins.
Man hört es an unserem Ton hier. Wir klingen schon so leicht, hochnäsig und überheblich. Das ist auch angemessen, denn SWR 3 ist unter Deutschlands Radiosendern ohnehin der Beste. Das wisst ihr, sonst würdet ihr das nicht hören. Aber er ist auch unfassbar erfolgreich. Also so erfolgreich, dass man fast schon niederknien muss.
Wir waren irgendwann mal, glaube ich, nicht die Eins.
Ja, was ich mir persönlich gar nicht vorstellen kann.
Aber ich erinnere mich gar nicht.
Aufgrund der neuesten Media-Analyse, also da werden ja immer die Hörerzahlen, also letztlich werdet ihr, auch die Podcast-Hörer und Hörerinnen werden ja gefragt, was hört ihr so, was habt ihr in den letzten 24 Stunden gehört, etc. Und diese Media-Analyse, nein, die lügt nicht.
Nein.
Oh, nee, die lügt nicht. Und die sagt, wir sind die Nummer Eins.
Richtig, und heute, also vor ein paar Minuten, ist die rausgekommen. Ja. Wir zeichnen an einem Mittwoch auf.
Ja.
Und wenn euch in nächster Zukunft irgendwann jemand fragen sollte, was hört ihr denn so?
Ja, dann
antwortet SWR 3.
Ja.
Die Eins.
Die Eins, natürlich. Völlig klar. Ja, ja. Also man muss sich diese Szenen hier vorstellen. Hier liegen sich Menschen liegen sich in den Armen hier auf den Gängen. Freuden, Tränen fließen. Der Chef ist völlig aufgelöst. Es steigen weiße Tauben auf. Champagner spritzt. Also es ist unglaublich.
Es spritzt kein Champagner. Wir sind hier, wir müssen sparen bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Also Gebührengelder. Es spritzt Leitungswasser aus dem Hahn. Aber auch nicht zu viel, denn auch Leitungswasser ist ein kostbares Gut. Man muss immer aufpassen bei solchen Sachen. Wenn man sowas erwähnt, dann schreiben die Ersten, das ist wohl nichts wert, Wasser oder
doch,
wie?
Wasser ist...
Und zwar zunehmend. Wasser ist ein Riesenthema.
Ja. Ich klopfe mir gerade selbst auf die Schulter. Wir
so, jetzt reicht's aber.
Eins.
Es riecht jetzt schon übel hier im Studio vor lauter Selbstlob. Deshalb könnten wir zu anderen Themen kommen.
Zu welchen?
Nun ja, was sagt ihr 12 Grad in 40 Zentimeter Tiefe? Warum ist das wichtig? 12 Grad Celsius plus in 40 Zentimeter Tiefe.
In 40 Zentimeter.
Wo braucht man das?
Das weiß doch ich nicht.
Ja, wie so viele andere Dinge möchte ich an dieser Stelle ergänzend hinzufügen, ja.
Und?
Ja, es geht um Spargel.
Ah!
Nur dann treibt der Spargel. Der Spargel braucht 12 Grad plus in 40 Zentimeter Tiefe, sonst sagt der Spargel, nö, ist mir zu kalt, du kannst mich mal kreuzweise, da wachse ich nicht. So ist der Spargel.
Wir leben ja hier in der Spargelgegend und man sieht schon wieder diese Plastikabdeckungen und da laufen dann diese Schläuche mit beheiztem Wasser entlang, damit es dem Spargel gut geht.
Ja, das ist natürlich ökologisch völliger Blödsinn. Also beheizte Folientunnel sind natürlich irgendwie Quatsch, nur damit der Spargel 4 Tage und 2 Stunden früher auf dem Markt ist.
Damit Spargelfanatiker wie du rechtzeitig und früher an den Spargel kommen.
Ich warte, bis die Natur 12 Grad plus in 40 Zentimeter Tiefe bereitstellt und dann sagt der Spargel, wow, jetzt wachse ich mal einen hier.
Ich habe gestern gehört, dass die Spargelstecher, die ja oft aus Rumänien kommen, aus Polen,
Stecherinnen.
Und die Spargelstechenden, dass die lausig bezahlt werden.
Ja, und vor allen Dingen, dass die zum Teil auch dann für ihre Unterkünfte, je nachdem, selber zahlen müssen. Und da fahren welche sogar mit einem Minus nach Hause, weil sie im Grunde miese gemacht haben, weil sie Unterkunft... Das geht ja gar nicht.
Nee, das ist eine Sauerei.
Das muss ich wirklich sagen,
So,
so geht es nämlich nicht. Da muss sich was ändern. Und der Spargel ist ja eh schon so teuer. Ich meine, wirft das so wenig ab? Ich weiß es nicht.
Nein.
Der Spargelbauer wird sagen, ich muss eh schon knapp kalkulieren.
Ich habe Spargel eingefroren noch vom letzten Jahr.
Bei 18 Grad minus in 60 Zentimeter Tiefe
Tiefkühltruhe. Ich habe noch ein Kilo und wir haben das ausprobiert, weil die Frau, die ich liebe, hat gesagt, mein Papa hat es früher immer gemacht und das war sehr lecker.
Ja,
manchmal, das ist ein Irrtum.
Manchmal trügt die Erinnerung.
Ja, es wird einfach nicht richtig gut eingefroren.
Ich glaube, das würden viel mehr Menschen machen. Das ist ja immer so, wie man in der Medizin sagt, was häufig ist, ist häufig und was selten ist, ist selten bei einer Diagnose. Und so ist es, glaube ich, beim Spargel-Eifrieren auch. Wenn das so gut wäre, würden das ganz viele Menschen machen.
Ja.
Mir ist das aber bisher nicht untergekommen.
Ich habe es halt mal probiert.
Ja.
Wenn du Spargel möchtest, rechtzeitig, ich hätte noch ein Kilo für dich.
Sehr schön.
Ich war in Venedig.
Ja, ganz kurz noch, um das mit dem Spargel zu Ende. Okay. Jetzt werden heute Leute sagen, was habe ich da davon, wenn der dann irgendwann anfängt zu treiben. Nein, der Spargelbauer braucht diese Temperatur, deshalb bin ich damit gekommen, weil er damit den Erntezeitpunkt berechnen kann. Also erst, wenn das halt da unten diese Temperatur hat, dann weiß der, ab jetzt noch, weiß ich nicht, ein oder zwei Wochen oder sowas.
Ja, kann
dann
man nicht so einen Spargel rausziehen und gucken, wie weit der ist?
Oh, das ist ziemlich komplex mit der Spargel. Das muss man übrigens können mit diesem Stechding, damit man nicht die daneben schon angelegten neuen Spargel, der kommt ja mehrfach, damit man die nicht kaputt macht.
Dann sind halt drei, vier kaputt.
Das ist ja dann, die Pflanze ist ja dann, das ist Kapital. Man merkt schon, es ist gut, dass du das nicht machst. Hol du den mal aus der Tiefkühltruhe, aus dem Boden sollen den andere holen.
Ja, genau. Jetzt hab ich's kapiert. Ich war in Venedig, wollte ich sagen.
Du erwähntest es. Es gibt ja Menschen, die auch hier saisonal und regional Spaß haben, so wie man das haben soll. Aber du musst ja mal eben in den Flieger steigen und nach Venedig fliegen.
Ja, wie war's aber es war so? Ein sehr kurzer Flug.
Ja, das sind die Besten. Ja, genau. Okay.
Nein, also ich bin gerade auch gefragt worden von einem Kollegen, ja, war es denn voll? Ja, natürlich war es voll. Venedig ist immer voll.
Das ist so, ja. Ja. Also selbst im arschkalten Winter, ich war mal da, ich glaube Anfang Januar, das war trotzdem voll.
Ja, in
das
Venedig ist es immer voll. Ja,
es gibt auch immer Ecken, die aber ruhig sind.
Es ist immer schön. Und ich habe ja, ich habe es erzählt, ich bin in einer Batelina gefahren.
Ja, das war so eine Art, du hast so eine Art Gondoliere-Kurs. Also es ist keine Gondel dann, oder?
Nee, also die Gondeln, mit denen die Gondoliere fahren, die sind so 11 Meter lang. Mhm. Und eine Batelina ist 4 Meter kürzer ungefähr.
Ja.
Und deshalb auch leichter zu fahren.
Ja.
Und das sind lauter Frauen, die das anbieten. Die dieses Row Venice heißt dieses Ding. Es ist eine Non-Profit-Organisation. Es ist arschteuer.
Aber es verdient niemand
was dran.
Das ist seltsam.
Und es ist sensationell gut gewesen.
Also das ist so eine Art Gondel für Leute, die nicht Gondel fahren können.
Genau.
Das
sie, deine Instruktorin, steht hinten, klar.
Ja.
Und dann steigst du erstmal ein, dann erklärt sie und erzählt sie und dann fährt man los. Mhm. Und dann stehst du oder deine Partnerin vorne und machst da mit. Und dieses Ruder ist ja hat ja keine feste Führung.
Aber das ist auch, ist das überhaupt ein Ruder? Ist das nicht ein Stecken? Die starksten doch durch diese Kanäle,
oder? Nein,
das
ist ein Ruder.
Es ist ein Ruder?
Das ist ein Ruder.
Aber dann müsste ja permanent Strömung sein. Das ist ja gar nicht überall.
Nee, na? Du brauchst keine Strömung. Ja. Das geht mit diesem Ding.
Aha, okay.
Das ist ein Ruder und du hast es, es geht mit Gewichtsverlagerung. Du beugst dich nach hinten, nach vorn, das Ruder bewegt sich. Aus dem Wasser, wieder eintauchen, zack.
Nun hast du ja viel, was man verlagern kann.
Ich habe auch viel, was sich bewegen kann.
Das heißt, wenn du da hinten drauf stehst, schnellt der Bug schon mal 5 Meter in die Höhe, oder?
Nein, hinten drauf darfst du nicht stehen, vorne.
Also, ja, okay,
alles du, klar. Ja. Vorne, weil wenn du hinten musst du steuern und das
so ist es.
Wäre eine Katastrophe.
Achso, und das darf man, also das trauen sie dir auch nicht zu.
Ja, das machen sie dann. Sie macht es, diese Batelina fest, also irgendwo, und dann darfst du auch mal hinten, um zu sehen, wie das funktioniert.
Okay,
das ist geil.
Ja,
das war wirklich schön. Das Schönste waren auch die beiden Stops.
Mhm.
Da gab es was zu essen.
Ja.
Und es gab eine Flasche Leitungswasser.
Ja, natürlich. Dass ihr verspritzt habt und dann den auch noch angebotenen Wein getrunken habt.
Ja, rotes Leitungswasser.
Okay.
Nein, sehr, sehr, sehr schön.
Ja.
Und dann hat sie eben erzählt, und das wollte ich noch, diese Gondoliere, was die so verdienen.
Ja.
So bis 150.000 Euro im Jahr, sagt man.
Was ja geschätzt. Nicht so verkehrt ist.
So, und jetzt ist es so, eine Lizenz für so eine Gondel kostet bis 700.000 Euro, hat sie gesagt.
Okay, wow.
Das und ist auch richtig die Stadt Venedig vergibt, aber hat 440 vergeben. Mehr gibt es nicht mehr.
Okay, und das heißt, das ist dann sowas wie Erbrecht oder sowas, oder?
Ja, aber jetzt kannst du kannst, sie haben zu wenig Gondoliere, für 800 Euro so einen Kurs machen. Mhm. Auch du.
Ja, gut.
Weil du kannst ja Englisch.
Und mach ich. Ja, ich will aber nicht so Kurzstreckenflüge machen.
Und
ich müsste halt mit dem Fahrrad hinfahren.
Dann fährst du für so einen Gondoliere und abends teilt ihr euch die Kohle.
Mhm.
Das ist nämlich so, weil das so ein altes Gewerbe ist, hat der Staat gesagt, ihr müsst keine Quittungen ausstellen.
Wir reden über Italien.
Über Italien, ja.
Nee, klar, alles klar.
Und dann haben die Gondoliere gesagt, das ist schön, aber leider können wir auch keine Kartenzahlung machen, weil wir haben hier keinen Empfang. Wir haben zwar Handyempfang, aber...
Aber das widerspricht auch der Tradition.
Ja.
Also das ist Kartenzahlung, ist irgendwie das stört ist das Bild.
Ein reines Bargeschäft.
Ja,
die müssen keine Quittungen, alles, was sie einnehmen, das hat dazu geführt, dass Gondoliere angegeben haben, dass sie nahe am Existenzminimum Minimum leben. Und dann hat das Finanzamt gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ja. Du hast 2 Palazzi, du hast 3
mehrere Yachten. Dir gehören noch weitere Hotels in dieser Stadt.
Aber irgendwo das ist wirklich sein. Italien.
Ja, das ist ja, ja gut.
Unglaublich.
Aber das ist klar, wenn diese Lizenzen im Grunde auch nicht mehr neu vergeben werden, ist dann natürlich Tür und Tor geöffnet für alle möglichen schmutzigen Dinge. Aber ich kann mir das ansonsten nicht vorstellen. Das sind natürlich ehrliche Menschen.
Nein,
und
ich ja, klar.
Das ist so, mach dem Gondoliere ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
Manchmal neigt der Italiener auch dazu, dass er schläft.
Ja.
Also vor allen Dingen im Strafraum.
Ja. Ja, gut. So. In Venedig, muss man sagen, wird wenig Fußball gespielt. Das liegt daran, dass das immer blöd ist, weil einer muss ja immer den Ball aus dem Wasser holen. Ich habe es selten erlebt, dass dort gekickt wurde.
Doch, ich habe 2 Jungs beobachtet und es war genau so, wie du sagst. Nach 5 Minuten spätestens ist der Ball im Kanal.
Es gibt auch, soweit ich weiß, in der Geschichte des italienischen Fußballs, ich meine, ich kenne mich nur so, wenn überhaupt, so ein bisschen mit der Nationalelf, ich wüsste kaum einen Venezianer, der es in die Nationalmannschaft geschafft hätte, oder?
Ich weiß es nicht. Die haben einen Fußballverein.
Ja, das haben sie schon. Ja. Ich meine, es gibt ja auch ein Festlands-Venedig, das hässliche Venedig, sagen wir mal. Also das Ganze, wo auch die Menschen, die arbeiten müssen, die nicht irgendwie eine Gondellizenz haben, wo die leben, also auch hier so Mestre und so am Ufer, das ist ja eher so Industrie und eher nicht so toll. Aber klar, gehört auch zum Großraum Venedig und da wird es auch Fußballvereine geben, logisch.
Ja, klar. Soweit zu Venedig.
Ja, das ist interessant. Inzwischen habe ich von den Dingen gelebt, die hier angeboten werden, während du venezianische Köstlichkeiten, diese Cicchetti, die Tapas da gegessen hast. Ne? Ich bin zum Beispiel auf ein Produkt gestoßen, wo ich mich frage, ob diese Firma noch alle Latten am Zaun hat, weil der Produktname ist schon sowas von ätzend und da wird aber Werbung für gemacht ohne Ende. Hast du schon mal was von Quäse gehört?
Quäse.
Also pass auf. Wenn ich das schon ausspreche, wird mir schon übel.
Das so, klingt nach einer...
Reich mir doch mal den Quäse. Ne, was ist denn das?
Das klingt nach einer Geschlechtskrankheit?
Ja, Quäse? Genau. Ja, oh.
Quäse?
Ja,
oh, ich hab schlimme Quäse im Schritt.
Es ist, wir müssen da was, es ist schon ein fortgeschrittenes Stadium. Genau. Ihr Quäse sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt.
Also Quäse, es hat was mit Käse zu tun, ne?
Es ist, offensichtlich hat eine Marketingagentur, hat sich diesen Namen vermutlich für den Hersteller ausgedacht. Und wir kennen so Agenturen, so Werbeagenturen hier. Wir haben beide mal für Ogilvy zum Beispiel mal gearbeitet und so. Und wir sehen die ja vor uns, diese Typen, 3-Tage-Bart, aber schwarzes Jackett, weil man trägt in der Werbebranche schwarz und dann steht er da vor diesen Leuten von so und so Käse und sagt, ich habe eine Idee, die kostet sie nur 500.000, aber wir machen aus Quark und Käse, machen wir ein Produkt und das nennen wir Quäse. Bam, Wahnsinn. Her mit den 500.000. Ja. Und das ist natürlich ein genialer Schachzug. Quäse. Also es ist ein Mischprodukt aus Quark und Käse und der Produktname ist tatsächlich Quäse. Und das klingt schon so scheiße irgendwie.
Also hast du es schon probiert?
Nein, natürlich nicht. Aber
ich kaufe Quäse.
Kaufst du Quäse für den nächsten Podcast?
Wo gibt es denn Quäse? Im Quäsefachhandel?
Vermutlich in jedem Supermarkt, entweder in der Quarktheke oder in der Käsetheke. Hier haben wir natürlich schon ein Problem.
Es gibt keine Quäsetheken.
Wo steht der Quäse? Steht der beim Quark oder steht der beim Käse? Auch diese Frage müsstest du natürlich dann beantworten.
Okay, ich schreibe mal es auf.
Und ich meine, das ist natürlich vielleicht auch Vorbild für andere Produkte in Zukunft. Also du könntest ja zum Beispiel, kommt dir der nächste Hersteller und sagt, pass auf, wir machen mal was aus Quark und Marmelade. Kann man ja auch. Dann ist es Quarmelade.
Ja,
oder
Quarm.
Ein Produkt.
Quarm. Ist kürzer, ne? Quarm.
Ach so, ja, oder Quarm, ja, aber Quarmelade, ja. Oder man könnte natürlich auch Quark und Leberwurst, das wäre dann Queberwurst.
Oder Quwurst.
Oder Quwurst wäre auch gut. Oh, die neue Quwurst. Ja, also hier ist noch viel offen irgendwie in Sachen Produktnamen. Da geht noch was, denke ich.
Du hast es erwähnt, wir haben vor Jahren für Ogilvy was gemacht.
Ja.
Das war so Werbekampagne. Da
genau,
auch,
ja, ja.
War auch SWF3, hatte
genau, ja, ging damit so viele Slogans und so weiter.
Und diese Branche ist wirklich eine sehr interessante, finde ich.
Auf jeden Fall.
Das ist anders.
Ja, also es gibt ja diese Serie, die ich natürlich bei einem Freund geguckt habe, weil die bei Netflix ist, Mad Men.
Ja.
Da geht es um Werbeagentur in New York der 60er Jahre. Ein tolles Sittenbild. Also allein das Frauenbild der Zeit ist unterirdisch. Aber dieses der zentrale Satz ist, man verkauft kein Produkt von diesem Don Draper, der die Hauptfigur ist, sondern Werbung verkauft im Grunde ein Glücksgefühl. es, ja, darum geht es. Es geht eigentlich nicht um das Produkt. Werbung verkauft ein Gefühl. Und das ist schon eine hohe Kunst, das in irgendwelche Slogans zu backen. Wenn es dir nicht gelingt, dann kommt sowas raus wie Quäse. Aber wenn es dir gelingt, ist es natürlich was Tolles, ja, muss man sagen.
Ne? Ja, ist gut.
Ja, ja, klar.
Das ich habe ja ein Glücksgefühl. Es gibt doch diesen Glücksatlas. Jetzt sind schon wieder die Finnen.
Die
sind
Finnen.
Schon wieder die glücklichsten der Welt.
Ja, die lächeln uns davon. Es ist ja einfach unglaublich. Der Finne ist unfassbar glücklich. Und da fragt man sich doch, warum. Du kommst da hin und hast schon bei der Landung 6 Millionen Mückenstiche überall. Ja. Macht das glücklich?
Nein,
ich weiß
aber,
es nicht.
Nein, die sind zufrieden. Das hängt ja natürlich zusammen mit Bildung. Das ja hängt zusammen mit. Das ist, denen geht es relativ gut. Na, mit
das
Wohlstand.
Ist auch so. Ja, ja, klar. Sie sind von vorne bis hinten durch und wund digitalisiert. Ja. Du kannst in Finnland alles Mögliche ganz schnell und ganz bequem auch zum Teil von zu Hause aus machen und so. Ja, ich finde die Vergleiche immer ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht, wie Finnland vor 30, 40 Jahren so aufgestellt war im Vergleich jetzt dann zu unserem Wohlstand in ja dieser Zeit.
Ja.
Manchmal kommen solche Länder auch eher von einem anderen Level und haben dann die Chance, viele neue Dinge auch ganz toll und innovativ schnell neu zu machen. Bei uns krankt ja vieles daran, dass wir, ich sag mal, wir haben, das ist eine alte Burg Deutschland und wir bauen halt mühsam auf den alten Fundamenten, auf den alten Quadersteinen jetzt irgendwie, ja, bauen wir mit Naturmaterialien was Klimaneutrales obendrauf. Das ist schwieriger, als wenn du zum Beispiel die baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen, die haben eher bei Null angefangen, sage ich mal in Anführungsstrichen.
Ja, und dann ist es einfacher.
Dann ist es logischerweise einfacher. Und wir reden natürlich auch über eine andere Bevölkerungsstruktur. Ich meine, wir sind über 80 Millionen Menschen. Wie viele Finnen gibt es?
Wenige.
Einstellig, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall im Millionenbereich.
Ja, ja,
also
klar,
ist, ja, ja, klar. Also das ist schon, dort Dinge durchzusetzen und für alle auch irgendwie gültig zu machen, ist ein bisschen einfacher. Soll jetzt keine Ausrede sein. Ich rede schon wie so ein Politiker. Aber es ist natürlich, nee, aber es ist einfach schwieriger. Das glaube ich schon. Ja. Ne, nichtsdestotrotz gönne ich ihnen ihr Glück. Und das mit den Mücken. Also Freundin von mir war da und sagt, sie hätte nicht einen einzigen Mückenstich da gehabt.
Das, ja, wenn du im ist Januar dahin fährst, dann ist das so.
Ist das ein gutes Zeichen oder nicht? Nee, bei uns würden sie schon direkt wieder sagen, wo sind die Mücken?
Ja.
Die Natur dreht durch. Ja. Wir haben keine Stechmücken mehr. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es nicht mal gut.
Ja. Ich habe, weil du Netflix sagst,
ja,
es gibt so eine, ich habe es beim Freund ja geguckt, ich habe es erzählt,
ja.
With Love, Megan.
Ja, dieses Megan-Produkt.
Genau. Und jetzt hat Megan, hat online Megan's Fashion. Das ist zufälligerweise jetzt parallel zu dieser Serie, kommt jetzt Megan's Fashion.
Das ist Zufall.
Und da kannst du gucken, was sie in der Serie trägt und es gleich kaufen.
Das ist geil.
Das ist schon toll.
Ja, das ist super. Ja,
da gibt's
klar.
Handbags, Dresses, Shoes and Boots, Jumpsuits, Skirts.
Das ist natürlich eine zufällige Übereinstimmung jetzt.
Genau.
Da das Produkt, da die Serie.
Zufällig.
Das ist so, ja, ja, klar. Diese Produkte heißen übrigens nicht, das ist dann also aus der Serie und aus Megan ist Quäggen wahrscheinlich dann. Also
ja.
Da gibt es jetzt auch so ein Quarkprodukt mit ihrem Namen.
Nee, das ist der Quark, den die erzählt in dieser Serie.
Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben ja einen sensationellen Vertrag mit Netflix abgeschlossen und jetzt müssen die halt irgendwas mit denen produzieren.
Man
merkt ja schon, das
von 100 Millionen.
Mhm. Ja. Und man merkt, das Ganze läuft, glaube ich, nicht so richtig Bombe. Aber trotzdem müssen sie wahrscheinlich noch 5 oder 6 TV-Produkte mit denen machen, um diesen Vertrag dann zu erfüllen.
So ist es.
Da kommt noch das Grauen auf uns zu. Da bin ich absolut
sicher. Das Grauen ist schon da. Ich habe 2 Folgen gesehen.
Ja, sehr schön. Was hätten wir noch? Achso, ja. Wir sind von einem Podcast-Hörer darauf hingewiesen worden, wir sollten doch mal auch mal so Dönekens von früher erzählen. Das weiß ich jetzt nicht so. Aber so Geschichten aus unserem Bühnenleben, weil wir hin und wieder mal erzählen, was uns auf der Bühne alles passiert ist schon.
Ja.
Und da hatten wir neulich mit Kollegen davon, es ist ja auch eine Geschichte der großen Niederlagen. Haben wir schon mal von dem
ich kann mich nicht erinnern.
Ja.
Wir waren schon immer die Nummer 1.
ja, sicher. Also wir sind ja käuflich. Und neben den Veranstaltungen, die wir so für SWR 3 machen oder wenn wir in Bonn im Kontrakreistheater spielen, übrigens wieder im Juli sind wir da.
Ja.
Also wer Bock hat, da vorbeizukommen mit einer Show, sind wir dort vor Ort. Und da kann man uns aber auch so zwischendurch mal buchen für eine Firmenveranstaltung.
Ja, sowas haben wir schon gemacht.
Das machen wir mal. Dann sagen
Nehme genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten,
ja, natürlich.
Die wir uns
und dann sagen die
nicht so, genehmigen lassen.
Genau, oder es kann auch mal irgendwie von der Firma ein Gala-Dinner sein oder sowas. Und deshalb wird ja meine Biografie auch heißen zwischen Hauptgang und Dessert, weil wir treten in der Regel zwischen Hauptgang und Dessert auf.
Ja.
Das ist einfach so. Das ist das Schicksal des Künstlers. Du hast eine Vorspeise, dann kommt die Rede vom Vorstandsvorsitzenden, ja, bla, dann kommt der Hauptgang. Und zwischen Hauptgang und Dessert, da kommen die Künstler.
Ja, aber wenn das du Pech hast, ja, kommt nach dem Hauptgang,
ja,
kommen erst noch die Ehrungen.
Oh, das ist schlecht.
Ja. Und die, ja, Ehrungen dauern, ja, in der Regel unglaublich, ja, lang, und dann trittst du irgendwann auf um, ja, 23.15 Uhr, ja, wenn schon alle Hacke dicht sind.
Oder schon zu Hause.
Oder schon zu Hause.
Ja, ja. Aber in der Regel zwischen Hauptgang und Dessert.
Ja.
Also solche Jobs machen wir, und wir machen auch so Messejobs. Also wir waren zum Beispiel mal, und jetzt kommen wir zu einer der großen Niederlagen, wir waren mal auf der Ambiente in Frankfurt. Das ist so eine Messe so für
Plastikgedöns.
Ja, nicht nur Plastik, auch schöne Sachen, so Lampenhersteller, so, ja, alles, was irgendwie mit
Haushalt zu tun hat. Aber wir waren nicht für schöne Sachen da, sondern für so Plastikgedöns.
Wir waren für eine Schweizer Firma, die so Kunststoffschüsseln herstellt und Kunststoff, so ein Tritt für die Küche, ja, so Stufendinger und all so ein Zeug und so verschließbare Boxen. Sehr erfolgreiche Firma, ja, großes Schweizer Unternehmen.
Und die Chefin dieser Firma, ja, hörte uns immer im Radio, fand uns gut und hat gesagt, ach, die zwei sollen kommen, eine halbe Stunde Comedy, ja, 18 Uhr macht die Messe zu und dann kommen die an unseren Stand und dann haben wir da Spaß mit unseren Gästen.
Da sind unsere Gäste, unsere Kunden, die laden wir extra ein, die können nach Messeschluss dann noch am Stand sein.
Wow, da gibt's was zu essen.
Häppchen und, ja, dann zwischen Häppchen und Dessert machen hier die zwei Pappnasen, machen irgendwie schön 20 Minuten, 25 Minuten lustige Comedy.
Ja, und dann sind wir da hin und sind auch, ja, auf die Bühne.
Ja, ja, da war eine hübsche kleine Bühne,
ja,
aufgebaut.
Toll.
Technisch alles super vorbereitet, Lautsprecher, Licht, wir hatten so Headset-Mikrofone, es war alles nach unseren Wünschen eingerichtet, ein Traum-Gig, die Chefin glücklich strahlend.
Ja, herrlich.
Wir sind da auf die Bühne, hey, guten Abend, wir sind's. Also, haben dann losgelegt und haben uns gewundert, so nach 1, 2, 3, 4 Minuten, dass es praktisch keine Reaktion,
ja,
gab. Und zwar gar keine.
Und dass
niemand lachte.
Nee, dass die, ja, sich, ganz im Gegenteil, die haben sich dann weiter unterhalten.
Unten. Genau, die haben so getan, als gäbe es uns,
ja,
gar nicht. Ich meine, das ist, damit muss man manchmal leben, dass man ignoriert wird, aber irgendwie haben wir gedacht, okay, wir sind jetzt
hier
mit diesen Sachen schon, sind wir schon häufiger mal aufgetreten. So schlecht sind die Gags jetzt auch nicht, dass jetzt gar keiner lacht. So, der Grund dafür war?
Der Grund war, dass unter diesen 200 Gästen, die da waren, keiner war, der Deutsch konnte.
Die hatten ihre ganzen internationalen Geschäftspartner eingeladen. Also da standen
Japaner.
Ja, eben, alle möglichen Asiaten irgendwie aus Singapur und, ja, was weiß ich. Dann waren viele Amis dabei,
ja,
da war Spanier, Italiener.
Ja, alles.
Weil die sind sehr gut vernetzt in der ganzen Welt, sehr erfolgreiches Unternehmen. Das Problem war, keiner von denen sprach Deutsch. Und dann ist es mit deutschsprachiger Comedy 30 Minuten einfach nur die Hölle. Ich meine, die Chefin selber stand da und fand's nett.
Ja.
Aber sonst niemand. Und
wir haben es, glaube ich, auch nicht bis zum Schluss durchgezogen. Weil
ich glaube, wir haben es ein bisschen abgekürzt.
Wir haben es abgekürzt.
Ja, das ist natürlich, und da sieht man eben doch, und das soll nicht eitel klingen, der Applaus ist eben doch das Brot des Künstlers.
Ja.
Also du machst es eben nicht nur für Geld, und dafür gab es schon ordentlich Geld, um Gottes Willen, das war gut bezahlt. Aber das ist, das mag man eigentlich nicht.
Nee.
Also das ist natürlich ganz, ganz,
also,
furchtbar.
Das war jetzt mal,
ja,
so ein Dönikens aus, ja, unserer Bühnenzeit.
Mhm.
Da haben wir noch einige, die wir in, ja, späteren Folgen
immer wieder mal locker, ja, einstreuen. Ja.
Ich habe zur KI was Neues. Ja. Es Studio 47 heißen die, glaube ich, im Ruhrgebiet. So ein lokaler Fernsehsender.
Mhm.
Und die haben schon Avatare als Moderatoren.
Ja.
KI-Avatare.
Okay.
Und jetzt hat so ein KI-Avatar das erste Interview geführt, und zwar live.
Also Audio. Das ist jetzt, ja, ja.
Okay. Nee, Fernsehen.
Aber man sieht ihn auch.
Man sieht ihn
auch. Okay, so ein richtiger Avatar. Also.
Genau.
Okay, alles klar.
Und das, ja, ist faszinierend, weil der gut ist.
Hm.
Das ist für uns,
ja, eher schlecht, oder?
Ja. Weil wir manchmal nicht so gut sind.
Naja, wir sind Menschen und machen Fehler und so, aber so ein Avatar muss auch Fehler machen. Also ich glaube, wenn dem jemand unkonventionell antwortet, der kann sich ja auch nur speisen aus Dingen, die,
ja,
ja,
ja, klar, die ihm eingegeben werden.
Ja.
Das ist schon klar, aber ich habe da einen Artikel drüber gelesen, und der Autor sagte, Es ist aber ein großer Vorteil ist, dass du jegliche Falschaussage deines Interviewpartners sofort entlarvst.
Das stimmt natürlich.
Die KI hat, ja. Die kann das sofort recherchieren in Nanobruchteilen von Sekunden.
Klar, der kann direkt sagen, nee, die Fakten sind folgende.
Das stimmt nicht.
Ja.
Oh, das ist eigentlich beängstigend. Also
das ist für es auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Für die Zukunft unseres Berufes heißt das nicht unbedingt etwas Gutes. Ja. Apropos KI, wir hatten es ja schon öfter mal von dem Stromverbrauch. Der KI und was man da machen kann und so. Und ich klar, es ist zwar immer wieder überraschend, aber trotzdem auch immer wieder ein Schock irgendwie. ChatGPT, jeden Monat, wir reden über einen Monat, stößt so viel Kohlendioxid aus wie 260 Transatlantikflüge.
Ja.
Jeden Monat. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Und es ist jetzt nicht so was, wo man, ja, jetzt ihr wieder, das ist so, du hast das ja dann von jungen Leuten oft mal irgendwie, weil natürlich diesen Konsum, den wollen sie nicht in Frage stellen. Also es ist natürlich einfacher, ich sag mal, wenn man keinen Bentley hat, sagt man, du sollst keinen Bentley mehr fahren, der ist schlecht für die Umwelt.
Aber hier KI,
aber das ist natürlich irgendwie, ja, also ich, das ist schon einfach ein Thema, dem wir uns stellen müssen. Dieser Stromverbrauch, der wird so dramatisch ansteigen in den nächsten Jahren. Und da müssen wir eine Antwort drauf finden, die klimaneutral ist.
Die Atomenergie wird es nicht richten.
Wird sie nicht. Und dann heißt es natürlich immer, wir hatten jetzt auch wieder diese Woche ein Interview mit der Claudia Kempfert. Klar, die ist natürlich auch ein bisschen Lobby. Und die sagt natürlich dann immer, ja, erneuerbare. Aber wir haben diesen Winter, haben wir ja auch mehrfach erlebt, dass halt bei Dunkelflaute, es ist nicht alles mit Erneuerbaren, es sei denn, wir bauen oder erfinden endlich, also ich kann es nicht, ich bin ein Loser, was da angeht, du auch, das weiß ich. Wir erfinden endlich Speicher, um die Überproduktion aus Wind- und Sonnenzeiten auch wirklich zu speichern.
Das ist der Knackpunkt, sie aber zu speichern
halt
und
nicht.
Dann auch dahin zu bringen, wo es gebraucht wird. Also wir wüssten, was notwendig ist, wissen aber nicht, wie es geht.
Ja, ja, klar. Aber man muss schon auch über dieses Thema KI und den Stromverbrauch, ich weiß nicht, in irgendeiner Weise, weil ich merke ja jetzt schon, geht jetzt schon los, dass Leute auch in meinem Bekanntenkreis nicht mehr bei Wikipedia selbst für einfache Sachen oder sowas gucken, sondern immer sofort die KI, ChatGPT bemühen.
Ja, das
was
ist natürlich
im Vergleich, ja klar. Aber selbst nur für eine Frage wie heißt der Bundeskanzler oder irgendwas.
Also oder das ist so, weißt du, so, oder wer ist die Nummer 1 bei Deutschlands Radios?
Ja, braucht ihr ja gar nicht fragen, weil wisst ihr
ist ja klar.
Inzwischen. Ist ja völlig klar, ja. Oder wie nennt man ein Produkt aus Quark und Käse? Das ist, dafür brauchst du
Quäse! Ich hab was aus Köln.
Aha, okay.
Navid Kermani ist ein Schriftsteller, der lebt da.
Ja, den kenne ich auch.
Eigelstein?
Ja.
So, und der, dem reicht's jetzt. Ne?
Aha.
Er sagt, ständig pinkeln Männer im Geschäftsanzug oder auch in Freizeitklamotten. Irgendwo hin, egal wo, die stehen wo, machen die Hose auf und pinkeln.
Das
und
gibt's nicht, oder?
Es ist eine völlige Verwahrlosung.
Ja.
Das ist kein Problem der sogenannten Unterschicht, sagt er, oder einer fremden Kultur. Das ist ein Problem, das Überhand nimmt. Und dann sagt er noch, und mittlerweile ist es auch so, die saufen und dann erbrechen sie sich in unserem Hauseingang inzwischen nicht mehr nur im Karneval.
Mhm.
Eigelstein.
Ja, aber man sagt ja, in Köln ist immer Karneval.
Ja.
Insofern wird sich auch dauerhaft erbrochen. Ja, Eigelstein ist natürlich schon eine ehrliche Gegend.
Ja.
Nee, also es ist vor allen Dingen eine stark türkisch-muslimisch geprägte
Gegend. Ja,
mit tollen Lokalen.
Auch
so. Da gab es zum Beispiel das erste türkische Sternelokal.
Das ist ein gutes Viertel. Eigelstein mag ich.
Aber natürlich auch, wie überall, leben auch nicht nur rechtschaffende und tolle Menschen.
Ja.
Das gilt natürlich auch da. Aber das hat auch jetzt gar nichts mit dem Viertel, sondern generell damit zu tun.
Verwahrlosung.
So, ja, ja. Und überhaupt, die Städte sind voller Müll und wer weiß was alles. Und natürlich darf man aber auch fragen, wer das verursacht. Also das muss man sich schon auch angucken. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht Oma Helga sein, die da
Nein.
in den Hauseingang pinkelt.
Nein.
Das nehme ich nicht an. Also das darf man sich schon
einfach
angucken.
Unser Appell.
Ja.
Geht halt auf den Klo.
Ja, genau.
So schwer kann es nicht sein.
Nein, kann es nicht sein. Ja.
Wir unser Techniker, Chris, guckt so, als ob er uns hier gern raushaben würde.
Ja, weil hier kommt gleich eine Comedienne, eine ganz, ganz tolle Frau,
Anne Vogt,
und nimmt hier neue Sketche auf für SWR3. Das heißt, wir sind hier schon nicht mehr gelitten.
Nee.
So ist das bei der Nummer 1, verstehst du?
Bei der 1 geben sich die Stars die Klinke in die Hand.
So ist es, ganz genau. Ich habe aber noch was versprochen und das muss ich auch einhalten. Ja, ich habe doch mal erzählt, dass ich mich bei Premier Inn mal bin da mit einer Anfrage hin,
genau,
was sie denn spenden pro eingesparter Zimmerreinigung. Und ich habe inzwischen auch wirklich eine Antwort bekommen und das ist ja schon
sehr
mal okay.
Gut.
Und sie freuen sich, dass mir der Aufenthalt gefallen hat und so weiter. Also richtig auch, man sieht, es ist keine Standardantwort und geben auch Antwort auf meine Frage, wie das denn mit diesen Spenden ist. Und da steht, die Gesamtsumme unserer Spenden für Children, das ist dieser Verein, dokumentieren wir in unserem jährlich erscheinenden Nachhaltigkeitsbericht. Den ESG-Report finden Sie hier, bla bla bla, ist ein Link.
Okay.
Da gibt es dann einen englischsprachigen Bericht,
aha,
da ist dann halt, ja, was die Kette insgesamt so spendet und so weiter. Und da steht dann, der Übersicht können Sie entnehmen, dass wir im letzten Geschäftsjahr insgesamt 907.000 Euro an Children gespendet haben. Seit Beginn unserer Partnerschaft im September 2021 belaufen sich unsere Zuwendungen an Children auf insgesamt über 1,3 Millionen Euro. Worin auch Spenden aus Charity-Aktionen unserer Mitarbeitenden, Spendenläufe, Auktionen, Benefizlesungen und so weiter inkludiert sind. Mit unseren Spenden unterstützen wir blablabla.
Okay, okay.
Das ist also, es ist eine Antwort, es ist eine Summe drin, aber natürlich ist es nicht die Antwort,
nicht die,
auf
die du wolltest.
Ich wollte halt wissen, was wird
explizit
an
was
meiner
wird
Zimmerreinigung,
da,
was ist da? Weil natürlich alle möglichen Benefizaktionen dieses Konzerns,
damit
dass der bei den Spenden laufen.
Ja, ja.
Also es ist nicht besonders transparent, aber man freut sich ja in diesen Zeiten schon, wenn man wenigstens eine Antwort bekommt.
Ich muss dann doch noch was aus dem Hotel in Venedig erzählen, in dem wir waren, wegen Nachhaltigkeit.
Mhm.
Die haben jeden Tag...
Ja.
Alle Handtücher gewechselt.
Ja, muss auch nicht sein.
Ja, oder? Ich habe dann nach unten gefragt. Ja. No, Signore, das machen wir so.
Es gibt eine andere Geschichte, die habe ich schon mal erzählt, weiß aber nicht, ob es auch wirklich immer noch so ist. Freundin von mir, die im Hotelgewerbe gelernt hat, sagt, sie müssen auch die sauberen Handtücher in diesem Badezimmer einsammeln. Die dürfen die nicht hängen lassen.
Du weißt
das
ja
ist
nicht.
Ja, aber das ist natürlich... Also dann ist das Ganze ja völlig ad absurdum.
Du weißt ja nicht, was der mit dem Handtuch oder die...
Ja, dann hat
also
er
also es
halt
gibt ja Möglichkeiten...
Einmal kurz die Hand dran. Ich wäre da nicht so pingelig, ehrlich gesagt. Also das ist ja dann sinnlos, wenn du sagst, ja, die du benutzt hast, schmeißt du auf den Boden, die sollen gewechselt werden, die anderen nicht, wenn die sowieso alle austauschen, wenn ein neuer Gast kommt.
Jetzt stell dir vor, das ist ein Hotel im Eigelstein und...
Ja, gut.
Das Handtuch. Nein.
Ja, weiß
will ich
jetzt
mir
nicht
vorstellen.
Ja. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Wir fliegen jetzt hier raus und wir haben aber noch einen wichtigen Tipp für euch.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.